Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 64. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staude und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Ich treffe mich mit interessanten Typen der Weinszene und Persönlichkeiten, die den Wein ebenso lieben wie ich selbst. Ich versuche herauszufinden, wie die so ticken, was sie begeistert und was sie zu den spannenden Themen rund um den Weingenuss zu sagen haben. Nach Boris Kranz ist heute noch einmal ein Winzer am Mikrofon, der in Ilbesheim in der Südpfalz zu Hause ist und seine besten Weine der kleinen Kalmit entlockt. Jenem kleinen, dem Hartrand vorgelagerten Hügel, der mit seinem warmen Mikroklima und viel kreidigem Kalk im Untergrund den Winzern, die hier ihre Reben gepflanzt haben, ungemein viel Freude bereitet. Ganz oben auf der Kuppe steht die Mater Dolorosa Kapelle, eine Kapelle zum Troste der Armen ans weithin sichtbares Wahrzeichen und einer großartigen Aussicht in alle vier Himmelsrichtungen. In dieser wunderschönen Gegend habe ich den passionierten Biodynamiker und Naturweinproduzenten Sven Leiner vom Weingut Jürgen Leiner besucht und mit ihm über seine Grundüberzeugungen und seine Ideale als Winzer und Kellermeister gesprochen. Sehr schnell durfte ich erkennen, dass Sven Leiner ein Mann ist, der in keine der gängigen Schubladen passt. Er hat klare Prinzipien, ist aber gänzlich undogmatisch, wenn er es für richtig hält. Er macht sich Gedanken und wirkt äußerst reflektiert, behauptet aber von sich an, Bauchmensch zu sein. All seine Aufmerksamkeit gilt dem Weinberg. Aber der Wein trägt letztlich, wie er mir versichert, stets und vor allem die Handschrift seines Autors und Machers, eben die Handschrift von Sven Leiner. Im Anschluss an das Interview haben wir noch zwei seiner Weine verkostet und ausführlich darüber gesprochen. Weil ich das so ungemein spannend und erhellend fand, sende ich den Mitschnitt dieses Tastings nächste Woche als weitere Episode hier in meinem Podcast. Los geht's aber jetzt zunächst mit dem Interview. Sven, grüß dich.
Ja, hallo, grüß dich Wolfgang.
Sag doch mal unseren Hörern, wo sind wir hier?
Ja, wir sind hier in Ilbesheim. Ilbesheim liegt im Grunde ganz im Südwesten der Pfalz. Also wir haben es nicht weit bis zum Elsass, da sind wir eine knappe halbe Stunde unterwegs. Wir sind direkt vorgelagert dem Pfälzerwald. Also wir können von hier aus direkt auf die Berge gucken, sind 2 Kilometer da vorgelagert. Und unser Weingut hier liegt am Fuße der kleinen Kalmit. Und wenn wir da hochlaufen, dann ist es sogar so, dass wir so einen 360-Grad-Rundumblick haben. Also das heißt, wir können Richtung Rhein rüber zu weiter südlich Schwarzwald sehen, hoch zu den Odenwald und den Pfälzerwald. Und da sind wir mittendrin.
Kalmit ist ja auch bekannt durch seine kalkhaltigen Böden.
Ja.
Was würdest du dazu sagen, was macht das aus, diese Lage für euch?
Also was die Kalmit für mich ausmacht, also es sind Weine, die unheimlich mineralisch sind. Also wir haben Kalk dort, aber wir haben einen recht jungen Kalk. Also es ist jetzt nicht der Muschelkalk, es ist ein Kalk aus der Tertiärzeit, der recht kreidig ist, der ziemlich porös ist und das eigentlich auch dann sehr, sehr gut in die Reben und später natürlich auch in die Weine mit hineintransportiert. Kalmit steht so ein bisschen, ich habe es ja beschrieben, 2 Kilometer dem Wald vorgelagert, steht so ein bisschen im Spannungsfeld, ist ein Hang, der größtenteils, das Filetstück, sagen wir jetzt einfach mal, ist so nach Süden, Südwesten ausgerichtet. Aufgrund des hohen Steinanteils wärmt sich natürlich die Lage sehr, sehr schön auf, jetzt gerade im Sommer. Aber wir haben auch, wenn man auf der Kalmit oben steht, da kommen so ein paar Bachläufe von Westen her aus dem Wald, aus dem Pfälzerwald und die bringen auch immer so ein bisschen Kaltluft mit. Das heißt, die Kalmit ist immer so im Spannungsfeld zwischen warmen Tagen und durchaus auch kühleren Nächten und das finde ich, macht die Weine von dort auch immer recht fein, sind selten sehr, sehr laut, sind eher das, was man dann so auf dem zweiten, dritten, vierten Schluck entdeckt, aber dafür sehr vielschichtig, sehr tief.
Ich habe gesehen, ich war eben mal da ein bisschen Münster hochgefahren. Es gibt auch Ecken, die sind fast östlich ausgerichtet, fast ein bisschen auch, meine ich, nach Norden hin was gesehen zu haben.
Ja, gibt's auch, natürlich, ja.
Richtig. Und die werden auch gut reif?
Die werden auch gut reif. Und ich meine, gerade in wärmeren Jahrgängen ist es natürlich auch sehr, sehr interessant, wenn man da ein bisschen spielen kann und da auch was wirklich auf dem Nordhang hat, hört sich jetzt bei uns bös an, ist aber bei weitem nicht mehr so. Also da ist man durchaus froh drum, um da so ein bisschen Frische, vielleicht auch mal ein bisschen mehr Säure mit zu transportieren, wie das jetzt auf dem Südhang in ganz, ganz heißen Jahrgängen der Fall ist.
Ist das auch so vielleicht, was du gerade geschildert hast, so ein bisschen dein stilistisches Ideal? Oder ich könnte auch anders fragen, welche Weine trinkst du persönlich am liebsten?
Also ich stehe jetzt tatsächlich nicht auf die fetten Dinger, ne, und habe es durchaus gerne etwas leichter, etwas feiner. Und natürlich, da hilft auch sowas. Also wir haben im Grunde außer Weißburgunder, also wir haben Weißburgunder, Riesling und Spätburgunder auf der Kalmit. Außer Weißburgunder haben auch jede Rebsorte so ein bisschen auf der Nordseite stehen. Mhm. Und da kann man natürlich auch ein bisschen mitspielen.
Mhm. Nochmal zurück, hast du sowas wie Lieblingsweine oder sagst du, das ist bei mir situations- oder anlassabhängig?
Das ist sehr situationsabhängig. Mhm. Also es geht da wirklich so, es geht mehr um die Art der Weine. Wie ist ein Wein? Wie berührt mich ein Wein? Ich mag es jetzt nicht unbedingt direkt ganz laut und vordergründig. Und das gibt es aus vielen Ecken der Welt.
Und was wären so die Essentials, wenn du sagst, okay, ich habe ein Bild von einem großen Wein, selbst wenn das einmal Riesling, einmal Chardonnay und einmal Pinot ist, aber sagen wir, es gibt da doch ein paar Merkmale, die all diese Weine haben und genau deshalb sind es aus meiner Sicht, persönlichen Sicht, große Weine.
Ja, also das ist, wie schon gesagt, nicht direkt, das sind immer gleich Weine, finde ich, die jetzt nicht völlig dastehen, komplett alles zeigen, was sie haben und dann nichts mehr danach kommt. Also es sind einfach Weine, wo man sich lange mit beschäftigen kann, wo man sich wirklich mit auseinandersetzen kann und selbst nach einer halben, dreiviertel Stunde auf einmal sich nochmal was dreht und man wirklich eine ganz neue Facette schmeckt, spürt in diesem Wein, der auf einer ganz anderen Ebene dann am Ende auch berührt. Das finde ich wahnsinnig spannend.
Und sind da auch mal in der Herstellung dieser Weine bestimmte Parameter einfach, man sagt, das ist eigentlich letztlich essentiell?
Nee, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Das ist durchaus auch so, je nachdem, wo die Weine herkommen, sind es ja ganz unterschiedliche Macharten auch. Und das ist auch was ich wahnsinnig interessant finde, wenn man auch wirklich schmecken kann. Mensch, das müsste von daher kommen, so als Klassiker. Und von dem her, der Ausbau ist es dann nicht unbedingt. Nee. Mhm. Ich finde, es gehört alles zusammen. Also wirklich, wo ist der Wein gewachsen? Wie wird dort Wein ausgebaut? Wie macht der Winzer das? Mit welchem Verständnis, mit welcher Beziehung zu Reben und Wein macht er das? Und ich denke, das sind Dinge, die man dann doch schon spüren kann.
Aber wäre schon schön, wenn er ursprungstypisch wäre.
Das wäre schön, ja.
Es gibt ja auch zum Teil technisch sehr, sehr gut gemachte Weine, ohne Fehl und Tadel. Da geht man im Zweifelsfall auch mal in die Knie vor und sagt, Mensch, also alle Achtung. Aber sagen wir mal, wo der herkommt, das weiß man trotzdem nicht, ne?
Das ist schon, dass da vieles auch verwischt wird. Natürlich prägt schon die Herkunft, ne? Also man kann vielleicht so im engeren Kreis, wenn man jetzt sagt, ist es Pfalz, Rheinhessen, Baden, wie auch immer, kann das sein, dass da vieles verwischt wird. Die Herkunft gibt immer ein bisschen was mit, aber natürlich ist es dann immer so pur vorhanden, wenn das, wie du sagst, sehr, sehr technisiert gesehen wird und zum Teil auch wirklich sehr, sehr oft in das innere Gefüge des Weins eingegriffen wird. Mhm.
Wein ist ja immer sozusagen im Ergebnis ein Zusammenspiel von der Natur und dem, was der Mensch letztlich macht. Ja. Ne? Diese zwei großen Faktoren haben wir. Zur Natur zählt das Klima und die Boden und weiter. Der Mensch hat eine Idee, wie er das Ganze umsetzen will, hat vielleicht eine schöne Beziehung auch zu dem Weinberg, kennt ihn, versteht ihn, weiß ihn zu lesen und macht auf der Basis dieser zum Teil auch Bauchgefühle dann seinem. In welchem Verhältnis siehst du diese beiden Faktoren? Ne? Die Handschrift des Winzers, des Kellermeisters auf der einen Seite oder ist es mehr die Natur, die dem Wein letztlich den Stempel aufträgt?
Nee, der Stempel ist schon der Winzer. Der Stempel ist der Winzer. Die Frage ist, wie viel oder welche Facetten dieser Natürlichkeit transportiert er rüber? Ne? Und was wird vielleicht da etwas mehr ins Licht gerückt und was tritt etwas mehr in den Hintergrund? Und darf das überhaupt da sein oder wird es, wie wir es eben an dem Beispiel gehabt haben, eher technisch überdeckt, gleichgeschaltet, wie auch immer?
Das heißt, wahrscheinlich würdest du sagen, bei deinen Weinen jetzt mehr Ursprungstypizität hast du bei deinen Lagenweinen und weniger Ursprungstypizität in der Fusion-Linie.
Definitiv, ja, also, so ist das.
So genau. Kann man, könnten wir, ja, so ist ja, das. Ja, verstehe. Wie bist du persönlich zum Wein gekommen? Wie war das? Was war deine Geschichte?
Im Grunde war das so, dass das natürlich, ich bin ja hier aufgewachsen am Hof, habe das immer so miterlebt, was es da gibt, die schönen Dinge, natürlich auch Dinge, die vielleicht eher genervt haben. Und ich habe mich tatsächlich erst so richtig angefangen mit auseinanderzusetzen, wo es um den Berufswunsch ging, also wo man sich wirklich ernsthaft Gedanken gemacht hat, was will ich denn mal tun? Und mich hat halt einfach daran gereizt, das habe ich zuvor so noch gar nicht gesehen. Zuvor war es einfach nur Arbeit, die manchmal auch anstrengend war, man die auch nicht immer machen wollte. Aber dann doch eine gewisse Freiheit, die drin steckt in diesem Beruf. Also wirklich ja, diese Interpretation, das so zu machen, wie man das gerne selbst möchte. Also jetzt nicht nur die Selbstständigkeit und dass man das selbst anbaut, sondern es ist wirklich so, du hast eine Idee und du kannst die verfolgen. Und ja, das ist das Schöne, das ist das, was mich auch heute immer noch reizt.
Und die Entscheidung kam dann wann? Wie alt warst du?
Die Entscheidung kam wahrscheinlich mit 15, sowas, oh ja.
Ja gut, das ist ja nun aus meiner Sicht jetzt nicht spät, ne?
Ja.
Okay, alle Achtung, mit 15 wusste ich das noch nicht so ganz genau, wo der Weg mal hinführt.
Nee, doch.
Und wann hast du den Laden dann übernommen?
Den Laden habe ich relativ schnell übernommen. Also ich habe nach der Ausbildung noch die Weiterbildung zum Weinbautechniker gemacht, aber mein Vater wurde krank.
Bad Kreuznach oder wo?
Bad Kreuznach, genau. Und das habe ich dann 2000 unterbrochen nach einem halben Jahr, um hier einzusteigen, um ihn zu ersetzen. Und habe aber dann direkt angefangen, auch ja, meine Gedanken und meine Energie in die Produkte und in die ganze, also in alle Bereiche einfließen zu lassen. Und da bin ich dann auch nicht mehr raus. Letztlich habe ich dann das Weingut 2003 übernommen.
Ja. Okay, und deine Eltern haben dir oder dein Vater hat dir von Anfang an freie Hand gelassen. Wie war das?
Ja, das war schon so. Also wie gesagt, er ist eine ganze Zeit ausgefallen und da hatte ich zwangsweise freie Hand. Aber grundsätzlich haben sie da schon auch gesagt, jetzt mach mal und guck mal. Und ja, das war schon recht frei.
Mit welchen Ideen ging das los?
Mit allem auf einmal, wenn man natürlich frisch fertig ausgebildet ist und von guten Betrieben kommt, war das alles auf einmal. Das war im Marketing, das war im Keller, das war im Weinberg. Also das, ich habe da wirklich an allen Stricken gezogen, ziemlich heftig auch, muss ich sagen. Also wir haben das alles komplett umgekrempelt. Also ich kam in ein Weingut, was fast ausschließlich direkt vermarktet hat. Hauptsächlich, die Produktion wurde hauptsächlich in ganz Deutschland selbst ausgeliefert, also bestimmt 80%.
Wie viele Flaschen?
Und das waren damals, waren das schon 80.000 Flaschen. Also es war jetzt auch nicht ganz klein. aber ich bin halt mit einem ganz anderen Qualitätsanspruch gekommen, der sehr viel mehr Zeit auch in der Produktion gebraucht hat, sowohl draußen im Weinberg, auch im Keller, was natürlich sehr viel mehr Geld gekostet hat. Also das heißt, dann wurde im Grunde alles komplett umgekrempelt. Also das ganze Sortiment, es musste teurer werden. Ne? Sind andere Weine produziert worden und wir haben uns dann tatsächlich auch einen ganz neuen Markt aufbauen müssen. Also wirklich, es gibt noch einige ältere Kunden von damals, aber ganz, ganz wenige. Also im Grunde haben wir das komplett nach links gedreht. Das ist dann natürlich auch erstmal im Absatz nach unten gegangen, also die Erntemenge nach unten, ganz klar. Ne? Dann auch natürlich der Absatz nach unten, um dann erstmal auch wirklich für die neuen Weine neue Kunden zu finden. Aber das hat Gott sei Dank super gut funktioniert.
Und dann dein Vater, der kam nicht und sagt, wir müssen hier zurückrudern?
Nee, ich meine, ein Zurück ist dann immer drin. Also und die Marschrichtung war klar.
Was hat euch oder was hat dir da für ein Zielkunde vorgeschwebt? Wenn du dir da Gedanken gemacht hast, wo tummelt der sich rum? Was war das für ein?
Also es war mir klar, dass ich mit den Weinen irgendwo auch in die Gastronomie möchte. Ne? Dass dort, wo gut gegessen wird und auch gut getrunken, dass die dort auch platziert werden sollen. Und das war auch relativ dann, das hat sich auch vieles ergeben, muss man sagen. Also das ist ja oft so, dass wenn man einmal so den richtigen Menschen trifft und dann was funktioniert und dann ist das angelaufen. Und ja, so ist es, dass man im Grunde heute das meiste über den Fachhandel, der entweder stark mit der Gastronomie zusammenarbeitet oder natürlich über die Gastronomie direkt vertreiben.
Also es war eine Übergangszeit, würdest du sagen, im Nachhinein, das hat 5 Jahre gedauert oder länger, bis der Betrieb auch dann gesund war und auf soliden...
Ja, das 5 Jahre hat es gedauert, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall.
Wenn du da auf dich selbst guckst, welche Talente oder welche Persönlichkeitsmerkmale haben dazu beigetragen, dass das dann auch so lief. Dass du die richtigen für dich jetzt Kunden angezogen hast, der schwang ja vorhin auch ein bisschen mit. Ja, ist auch ein bisschen Glück, man muss die richtigen Menschen treffen. Wenn das alles nicht ist, dann hätte es auch anders ausgehen können.
Ja, ich glaube, das hat viel mit Resonanz zu tun, ob das jetzt immer ein Talent war. Also das war jetzt auch nicht wirklich auf dem Reißbrett geplant, da gab es keinen Businessplan, Gott sei Dank nicht. Bin ich auch nicht der Mensch dazu, also ich bin ein absoluter Bauchmensch und ich kann etwas wirklich nur mit Energie machen, wenn ich davon überzeugt bin. Das ist, also wenn ich irgendwie an etwas zweifle, dann bin ich auch wirklich so, das ist bestimmt eine Schwäche von mir, dass ich das relativ schnell in die Ecke werfe. Aber das hat mir da einfach geholfen. Also ich wusste, welche Weine ich machen möchte und welche Qualität dahinter stecken soll. Und an dem haben wir gearbeitet. Durch so ein Arbeiten, man ist ja immer irgendwo in einem Netzwerk mit Menschen unterwegs und da lernt man wieder Menschen kennen, die das schätzen und die tragen das weiter und so ist das dann im Grunde alles zusammengekommen.
Mehr so du mit dir allein oder würdest du schon sagen, nee, da war auch meine Frau oder die Südpfalz-Truppe?
Am Anfang war ganz viel ich mit mir allein, ja. Das war ganz viel ich mit mir allein. Und natürlich, dann kommen auch Sachen dazu. Also die Südpfalz-Connection, mit der man natürlich auch sich eine Plattform geschaffen hat, diese Weine zu zeigen und einfach auch mal auf sich aufmerksam zu machen. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen, mit Sicherheit. Ja.
Und dann gab es ja Meilensteine, ne? Auf diesem Weg. Es gab irgendwann mal die Entscheidung, Bio zu machen.
Ja, die gab es ganz schnell. Also das war im Grunde war das auch keine Entscheidung, Bio zu machen, sondern das war nur ein Bauchgefühl so zu wirtschaften, dass ich zufrieden bin. Mhm. Also das Bio war nie auf der Fahne. Ich habe tatsächlich 2000 direkt angefangen, als ich dann eigenverantwortlich hier im Weingut war, erstmal bei der Bodenbewirtschaftung umzustellen, also ohne Herbizide, ohne Mineraldünger zu arbeiten, weil ich es einfach, es hat mich im Grunde Energie gekostet, wenn ich das jetzt ausgebracht habe. Also du machst dir vorher schon ein schlechtes Gewissen und das war einfach nicht mein Weg und dann habe ich das halt einfach, so bin ich, dann habe ich das weggelassen. Also dann wird eine Alternative gesucht und dann haben wir begonnen, ja, die Bodenbewirtschaftung umzustellen, mehr auf Begrünungseinsaat. Also zuvor war es einfach nur Rasen. Mit dem Zweck, dass, wenn es regnet, dass die Reifen vom Traktor sauber bleiben. Eine andere Begrünungswirtschaft, die Düngung sind wir im Grunde vom Mineraldünger weg und haben relativ schnell auch angefangen mit Stallmistgaben.
Besorgt oder habt ihr selbst Vieh?
Nein, besorgt. Mhm. Besorgt. Also es gab gar kein Vieh damals. Heute gibt es ein paar Hühner, den Hahn hört man. Ja. Aber mehr Vieh gibt es noch nicht. Nee, den haben wir uns besorgt dann natürlich. Der nächste Schritt kam eigentlich der Impuls dann aus dem Keller. Wir haben 2002 die ersten Gehversuche mit Spontangärung gemacht, was zugegebenermaßen nicht ganz einfach war, ne, weil da natürlich Wissen fehlte, weil da mit Sicherheit auch das handwerkliche Geschick fehlte. Aber da bin ich auch überzeugt davon, weil da mit Sicherheit auch im Weinberg das noch nicht so hundertprozentig gestimmt hat. Und der nächste Impuls für mich war dann im Jahr 2003 komplett den Pflanzenschutz umzustellen. Also es war für mich ganz logisch, dass wenn ich einen konventionellen Pflanzenschutz draus fahre, dass ich mir dann keine Höchstleistungen von irgendwelchen Hefen zu erwarten brauche. Ja. Und dann waren wir eigentlich Bio und das war nicht geplant. Ne? Und letztlich haben wir uns dann tatsächlich auch erst 2005 zertifizieren lassen.
Okay. Ja. Und dann gab es einen weiteren Schritt, ne? Zu Biodünn. Wann hat dich das umgetrieben, das Thema?
Das hat tatsächlich mit dem Stallmist zu tun. Also ich wollte auch diese Stallmistgabe optimieren. Also das war zwar gut, weil man einen gewissen Humus aufgebaut hat, war allerdings immer noch ein recht grober Nährstoffträger. Und das Problem war, wenn es geregnet hat, hast du die Nährstoffe bekommen. Wenn es nicht geregnet hat, hast du sie nicht gekriegt. Und wenn es das einfach zu spät passiert ist, dann ist es vielleicht zu einem Zeitpunkt passiert, wo du es gar nicht mehr haben möchtest. Also wollte ich Kompost herstellen. Und durch diese Kompostproduktion sind wir dann am Ende zum biodynamischen Wirtschaften gekommen. Also ich wusste schon, dass es da vielleicht so ein paar Spinner da gibt, die Kuhhörner vergraben. Aber es ist dann einfach so, wenn was nicht klappt, dann bin ich halt auch ein Mensch und überlege mir, Mensch, wen kann ich denn anhauen, wer kann mir dabei helfen? Und ich bin dann letztlich an den Christian von Wistinghausen geraten, der im Hohenlohischen so ein Präparate produziert, aber auch so ein bisschen Schulung in die Richtung biologisch-dynamische Landwirtschaft gemacht hat und so 2-3 Büchlein geschrieben. Und mit dem habe ich telefoniert und hat gesagt, ich schicke dir was vorbei und das probierst du einfach aus. Das haben wir gemacht 2005 auf 2 Kompostmieten auf dem gleichen Platz zur gleichen Zeit. Eine mit den biologisch-dynamischen Kompostpräparaten versehen, eine ohne. Und das konntest du nach 4 Wochen sehen, was da los ist. Ne? Dass es da ein wahnsinniger Unterschied gibt. Und das war dann für mich es war einfach sehr viel mehr Leben drin. Mhm. Ne? Also du hattest optisch einen viel höheren Wurmbesatz. Du hattest
so schnell.
Du hattest dadurch auch einen ganz anderen Geruch. Ne? Also dieses mistige, stinkige, das war einfach nicht so im Vordergrund. Das war einfach eine harmonischere Rotte. Und das war der Grund dann, wo ich gesagt habe, okay, also wenn das so funktioniert, und dann gehen wir da
Vollgas.
In diese Richtung Vollgas, genau. Mhm.
Mhm. Richtig. Mhm. Wegen der Bedeutung des Mists ist daher dieser Spitzname Mistkerl?
Ja, ja, ich glaube schon. Ja. Okay. Der Holger Schwarz hat den
genau.
kreiert, ja.
Viele Gerüchte heißen, ja, biodünn, das ist spinnert und funktioniert nicht. Du hast es nach 4 Wochen oder wie lange hast du eben gesagt?
Also am Kompost nach 4 Wochen.
Am Kompost hast du da Effekte gesehen.
Habe ich gesehen, dass ich da was tue.
Und jetzt blickst du auf ja weit über 10 Jahre zurück. Und wie ist deine Bilanz?
Durchweg positiv. Durchweg positiv, aber natürlich ist das alles im Fluss. Also wir wirtschaften bei weitem nicht mehr so, wie wir das jetzt vor 15 Jahren gemacht haben. Also wir sind dann nochmal differenzierter in der Herangehensweise und auch dort bleibt nichts stehen und soll auch nicht versteinert sein, ne? Also im doppeldeutigen Sinne. Also man guckt da immer auch, wie es weitergeht und bleibt da auch immer am Ball. Also wir sind momentan sind wir an einem Projekt beteiligt, wo europaweit wirklich auf wissenschaftlicher Basis die Wirksamkeit von potenzierten Präparaten erforscht wird. Ne? Und das ist schon total interessant. Und was man natürlich merkt an sich selbst, dass du eine ganz andere Wahrnehmung für diese Dinge entwickelst in dem Moment, wo du damit arbeitest. Also das ist schon spannend.
Macht mich neugierig. Also erzähl, was ist da das qualitativ Neue in deiner Wahrnehmung?
Ja, du beobachtest wirklich anders deine Pflanzen. Also es geht jetzt im ersten Moment gar nicht darum, wir hatten es ja vorhin, als du gekommen bist, ist Mehltaudruck oder wie auch immer. Es geht vielleicht gar nicht in erster Linie den Pilz zu suchen, den Pilz zu finden, sondern eher schon viel früher mal zu gucken, wie steht denn deine Pflanze da, wie ist die Blattstellung. Also das habe ich auch in meiner Ausbildung nicht wirklich gelernt, außer natürlich extremer Trockenstress oder tatsächlich irgendwie eine Viroseveranlagung von den Pflanzen, wo man natürlich auch solche Dinge erkennen kann. Aber nee, es geht wirklich darum, wie sind die Blätter gedreht, wie steht die Triebspitze, wie warm, wie kalt sind die Blätter, einfach auch mal dran zu greifen, sind sie weich, sind sie eher hart, ne? Und das ist schon was man da so mit der Zeit einfach wirklich entwickelt und viel, viel sensibler wird und dann natürlich auch eine gewisse Intuition daraus kommt, was man jetzt dann auch, wie man interagiert. Ne? Also das ist, die Umstellung war für mich schon relativ schwer, weil du kommst ja, so sind wir alle, ja, ausgebildet, man kommt ja so ein bisschen aus einer Rezeptwelt raus. Ne? Mache das, dann passiert das. Ja? Und das war so die ganz große Suche am Anfang, jemanden zu finden, der mir genau das sagt. Ja, weil, ich sag mal, es damals noch gar nicht so, in Deutschland zumindest, so wahnsinnig viele biodynamisch wirtschaftende Winzer gab. Ne? Also die Erfahrungen waren da noch nicht wahnsinnig groß. Dann wollte man natürlich wissen, ja, wann muss ich das Präparat jetzt einsetzen oder wann nicht. Und da ist man wirklich so echt auf der Suche. Das erlebe ich auch heute immer noch, wenn jetzt Kollegen kommen, die jetzt gerade umstellen oder junge Kollegen, die
wollen
die,
auch Rezepte, ne?
Genau, die wollen einfach wissen, ja, wie machst du das und wann machst du das? Und klar kann ich das erzählen, aber mache ich ja auch. Aber das ist nicht so einfach zu sagen, so wenn 3 Blätter da sind, dann machen wir das jetzt, ja, oder wenn der Mond so steht oder wie auch immer, also ganz so einfach ist es nicht, aber das, ich denke, so kann man anfangen, das ist auch ganz wichtig, da einfach mal zu machen und zu sehen und zu spüren und dann entwickelt sich da.
Und in diesem Projekt, diesem internationalen, geht es letztlich um welches Ziel, was ist die?
Es geht tatsächlich darum, die Präparate, das ist ja wirklich was im Lebendigen ist, was ich produziere, was auch nicht unbegrenzt haltbar ist. Ja? Also ich brauche zum Teil in Anführungsstrichen relativ viel Material. Das kommt ganz drauf an, wie man das jetzt von der Betriebsgröße her sieht. Also es muss im Grunde, wenn wir jetzt ein Schafgarbenpräparat als Kompostpräparat herstellen, brauche ich eine Blase von einem Hirsch. Ne? Das muss ich mir besorgen. Also entweder ich kaufe natürlich das fertige Präparat, das ist auch eine Möglichkeit, oder ich gucke halt wirklich, wo kann ich denn diese Hirschblase herbekommen? Wo kann ich diese Schafgarbe herbekommen? Ja? Dann ist es so, ich beschreibe es jetzt einfach mal ganz kurz, es wird die Hirschblase wird mit der Schafgarbe gefüllt. Die Hirschblase wird über den Sommer hinweg erstmal im Freien getrocknet und wird dann anschließend zum Herbst hin nochmal vergraben und bleibt sozusagen über die Winterzeit in der Erde. Also das ist ja schon ein sehr intensiver Prozess an sich. Dann kann natürlich da einiges auch schief gehen. Also das ist ja wie Wein machen. Ne? Da passiert ja was. Also da geht's auch um Standorte, da geht's um Qualität der einzelnen Zutaten, da geht's um das Handwerk. Und dann gibt's da immer noch irgendwelche Tiere oder äußere Einflüsse, wie Witterung, es ist zu nass und die verfault oder wie auch immer. Man bekommt vielleicht nicht das Optimale heraus oder vielleicht nur relativ wenig von dem Optimalen. Und da kann dieses Potenzieren der Präparate erstens mal von der Menge her helfen, dass man halt einfach sagt, erstens, okay, ich kann mit einer Hirschblase, die absolut perfekt ist, kann ich so viel Schafgarbenpräparat produzieren, ne, weil es einfach dann hochpotenziert wird, dass jetzt, ich sage jetzt einfach mal die ganzen Biodynamiker der Pfalz damit arbeiten könnten, ja, das ist das eine, aber das andere ist, was natürlich mit dem herkömmlichen Präparat auch passiert, es ist nicht unbegrenzt lagerbar, also das kann auch beim Lagern verschimmeln, das kann austrocknen und spätestens wenn das 2-3 Jahre alt ist, halte ich da nichts mehr von. Und das ist eine Möglichkeit, indem man diese Präparate dann potenziert, die immer in diesem Lebendigen drinne zu halten. Mhm. Ne? Also die sind eigentlich dann mehr oder weniger fast unbegrenzt haltbar.
Also in Wasser aufgelöst?
Ich kann dir gar nicht 100% sagen, in was genau. Ich weiß, er arbeitet zum Teil auch mit Meerwasser und solchen Geschichten. Also in was genau er sie potenziert. Ich arbeite zwar damit, es riecht ganz neutral. Ich weiß es nicht.
Okay. Spannend. Ja. Wie ist es eigentlich mit den Biodynamikern hier in der Region? Habt ihr untereinander Kontakt? Gibt es da... Weil ne, das wäre ja auch eine schöne Voraussetzung, wenn man da Dinge gemeinsam auch nutzen könnte.
Ja, nee, da gibt's schon einen Kontakt. Also bei Demeter ist es ja auch so, dass da jedes Jahr ein sogenanntes Betriebsentwicklungsgespräch stattfinden muss. Das ist Teil Voraussetzung für die Zertifizierung. Also das heißt, es kommt ein Moderator und es kommt mindestens ein anderer biologisch-dynamischer Landwirt, in unserem Falle sind es Winzer. Und man schaut einfach auf den Betrieb drauf, ganz individuell, gibt es da vielleicht Dinge, die jetzt nicht so laufen, wie sie laufen sollen, wo der Betriebsleiter nicht zufrieden ist und man guckt einfach, wie kann man daran arbeiten, wie kann man das verbessern und das machen wir hier in der Gruppe. Also das ist eine ganz, ganz gute Sache, dass das in der Gruppe dann erledigt wird.
Gibt es auch Kommunikation und Kontakt über diese Verbandsgrenzen hinaus, also auch zu denen, die jetzt bei Respekt, zum Beispiel Respekt Biodyn organisiert sind?
Ja, das hat immer mit Menschen zu tun. Ja, also genau. Es ist jetzt, ich bin nicht an ein Label verhaftet und sage, mit dem spreche ich nicht, weil der dieser Gruppierung angehört.
Machen
also,
die denn was anders?
Nee, im Grunde nicht. Also Richtlinien sind da auch wirklich sehr nahe an die Demeter-Richtlinien angegliedert. Jeder hat so ein bisschen seine Eigenheiten, aber im Grunde nicht. Und letztlich auch innerhalb der Richtlinien, es ist ja nur ein Leitfaden. Am Ende gibt es da einfach die persönlichen Unterschiede, die sind ja das wirklich Individuelle. Und gerade das biologisch-dynamische ist eigentlich eine sehr, sehr individuelle Art der Bewirtschaftung. Und die auch sehr standortbezogen oder natürlich auch sehr Weinguts- und philosophiebezogen zum Weingut oder zum Wein ist. Und von dem her gibt es da ja, innerhalb der Verbände Unterschiede, aber natürlich auch da übergreifend.
Du machst mir den Eindruck, als bist du auf der einen Seite mit Herz und Seele sozusagen in diesem Projekt drin, auch biodynamischer Winzer. Auf der anderen Seite spricht da immer auch ein Stück weit so ein Pragmatiker, ne, der sagt, ja, die Dinge muss man zum Teil auch immer wieder neu beobachten, muss für neue Erkenntnisse offen sein und neu justieren.
Ja, da bleibt nichts stehen. Also das, warum soll das im Biodynamischen anders sein wie im normalen Leben? Also das ist einfach mal
so. Steht ja auch im Namen,
dynamisch soll es. Genau, richtig. Und das ist total wichtig. Und ich finde, das muss man auch so ein bisschen pragmatisch angehen. Also wir haben jetzt zum Beispiel in dem Frühjahr haben wir einfach mal, weil es mich interessiert, wie funktioniert und wie geht's, haben wir einen Präparateinsatz mit der Drohne geflogen. Mhm, ne? Als das ist ein Dienstleister, der das dann macht. Als der auf den Hof kam, hat er sich erstmal entschuldigt und hat gesagt, ja, es war jetzt gerade in einer Fachzeitschrift ein Artikel drin, dass das eigentlich ganz schlecht ist und dass angeblich die Präparate nicht wirken und wegen Strahlung und. Aber wie so oft hat es dann ein Mensch in die Welt gesetzt und es kann ja sein, dass da natürlich auch was dran ist. Und auch da wird jetzt, er hat halt so reagiert, dass er gesagt hat, okay, dann machen wir wirklich einen Versuchsaufbau und fahren das wirklich ein Jahr durch und gucken uns das an. Und also für mich war es jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, ich gehe raus in den Weinberg, der behandelt wurde und ich merke nicht, dass da irgendwie was passiert ist. Also ich kann das so, natürlich, klar, es ist bestimmt so, dass das auch da qualitativ beeinträchtigen kann. Es ist nur immer die Frage, wie kann es oder was wird beeinträchtigt. Ne? Also ich meine, wir fahren heute auch mit Traktoren durch und bringen die Präparate aus. Also wir zum Beispiel machen auch sehr viel Handausbringung. Das ist unter anderem ein Grund, warum ich dann die Drohne ausprobiert habe. Da geht es rein um den Bodendruck. Ne? Ja. Also es gibt Präparate, die im Winter ausgebracht werden und ganz speziell, wenn es nass ist. Und da will ich halt mit dem Traktor nicht drüber fahren. Also sind wir dann in so einem Fall mit 3 Mann draußen und laufen alle Parzellen ab. Und das ist jetzt natürlich, wenn es diese Technik gibt mit den Drohnen, für mich natürlich eine Möglichkeit, das auch ein bisschen wirtschaftlicher zu gestalten. Und vor allen Dingen, natürlich, ich weiß zwar, dass das gut ist, was wir da machen, ne? Aber natürlich, wenn es schweinekalt ist und regnet und matschig ist und man mit der Rückenspritze durch den Winger dappt, das sind jetzt nicht die Momente, wo man sagt, das gibt mir so viel zurück. Also es gibt mir im ersten Moment Rückenschmerzen.
Ja, ja.
Und dann ist es schon so, dass du das vielleicht durchaus noch mal öfters machst, ne? Und oder durchaus auch zielgerichteter machst. Und das ist, sehe ich als so ein Puzzleteil im Ganzen. Also ich würde jetzt nie sagen, das geht nur so oder das geht nur so. Wichtig ist natürlich zu wissen, wie sind die qualitativen Auswirkungen von sowas. Und das jetzt auch nicht einfach nur aus dem Bauchgefühl heraus, sondern wirklich auch fundiert drauf geguckt und analysiert. Und dann, wenn das von der Einschränkung qualitativ okay ist,
Ergebnisse,
es zählt immer das Gesamte.
Ja.
Und dann macht man das auch. Ja.
Das kannst du natürlich letztlich nur bei solchen Präparaten machen, die dünn draufgesprüht werden, wenn die jetzt zum Beispiel was abgewaschen werden müsste, ne? Das funktioniert sicherlich mit der Drohne nicht, weil die den Druck hat. Ne?
Nee. Aber das ist ja auch so. Also die Mengen, die wir ja ausbringen, die sind sehr, sehr gering. Also das ist wirklich, also wenn wir
jetzt herkömmlich Präparate spritzen mit dem Traktor, dann bringen wir 20 bis 30 Liter pro Hektar aus. Ja. Also das ist ja nichts. Also nix. Da ja. wäscht ja. man nichts mit ab. Ich meine, wir waren mit der Drohne noch mal etwas drunter. Ne? Aber ja, jetzt gucken wir mal.
Und du hast die Idee, habe ich vorhin gehört, eventuell auch noch mehr Tiere anzuschaffen. Gibt es da Pläne?
Ja, es gibt schon Pläne. Ja, nee, es gibt da tatsächlich Pläne in neuen Anlagen, die wir gepflanzt haben. Also wir haben jetzt seit 4 Jahren ein paar pilzwiderstandsfähige Rebsorten angelegt.
Welche?
Das ist einmal der Sauvignac, mhm, ne, und dann den Satin Noir und der Caladis Blanc vom Geilweiler Hofensiebeling.
Cool.
Und das haben wir für die absolute Basis angepflanzt, mhm, und haben da auch gesagt, wir wechseln das Erziehungssystem. Wir gehen auf das australische Nichtschnittsystem, also es ist ein Weitraumsystem, was im Grunde von oben nach unten wächst, wenn man das so möchte.
Ist nicht Lyra.
Nee, ist nicht Lyra. Mhm. Ist nicht Lyra. Und was eigentlich auch nicht geschnitten wird. Mhm, und da ich dort ja dann eigentlich innerhalb der Vegetation gar nicht mehr rein muss. Also ich muss keine Laubarbeit machen, ich muss keine Bodenbearbeitung machen, wenn die Reben mal alt genug sind, und ich muss nur 1-2 Mal Pflanzenschutz machen, dann stehen da für mich gedanklich Schafe drin. Mhm. Und so haben wir das auch vom Anlagenaufbau jetzt vorbereitet. Und ich habe auch schon Kontakt zu einem Schafzüchter, wo ich die richtige Rasse herbekommen kann. Mhm. Und dann gucken wir mal. Es gibt ja auch an der Mosel gibt es ja viele Kollegen, die dann auch nochmal einfach Ziegen haben, um zu sagen, okay, die halten mir jetzt das frei. Also da ist es tatsächlich so, ich rode mir Brachflächen mit den Ziegen und kann dann nach 2-3 Jahren kann ich einen Weinberg anlegen. Mhm. Ne? Mhm. Und das haben wir jetzt ja so in der Pfalz eigentlich gar nicht. Und ich muss sagen, ich bin, wie du ja schon gesagt hast, pragmatisch, und das muss auch irgendwo flutschen. Also ich mag das Elementier total gerne. Aber am Ende wichtig ist, dass die ganze Geschichte gut funktioniert. Und wenn ich dann natürlich beim Pflanzenschutz oder bei der Bodenbearbeitung oder nur damit beschäftigt bin, die Tiere von A nach B oder, ne, es gibt in dem Sinne keine Wiesen dazwischen. Und haben wir das für uns so entschieden. Das ist eine gute Sache.
Dann Sortiment. Wie würdest du das jemand, der sich ganz schnell orientieren will, in 3-4 Sätzen erklären?
Also Fokus liegt ganz klar auf Burgundern und Riesling, ne? Und auch mehr Weiß wie Rot. Und dann gibt es so ein bisschen die Unterschiede in der Qualität. Also das heißt, so im Einstiegsbereich sind wir geschmacklich vielleicht auch so ein bisschen vordergründiger, ein bisschen fruchtbetonter in Anführungsstrichen. Und wenn es dann in den Bereich der Herkünfte geht, wird es auch immer ruhiger und gelassener. Ja.
Also die Basis nennt sich, glaube ich, Fusion. Bei dir?
Ja, das ist wie so ein kleiner Markenwein, kann man sagen. Wir nennen sie oder nannten sie Fusion. Mittlerweile heißt sie Fusion, Fusion oder wie auch immer.
Okay, ne? Okay.
Und das ist im Grunde wie so ein kleiner Markenwein. Das sind so, ich sage jetzt mal, die Sommerweine. Also das sind Cuvées, die im weißen Bereich sehr, sehr fruchtig sind. Ja, im roten so ein bisschen würziger. Aber das ist einfach so Alltagsbasisweine ohne Rebsortenbezeichnung. Und dann geht es im Grunde mit den Gutsweinen geht's los. Dann mit dieser Zusatzbezeichnung Handwerk, die ist dann bei uns dabei. Ne? Und das kommt daher, dass wir es schon sehr früh, also wir haben 2003 auf die Prädikatsstufen verzichtet, und das war gerade auch mit Zielmarkt Gastronomie durchaus ein bisschen schwierig, also jetzt gerade auch regional hier war es dann so, wenn du in der anständigen Gastronomie ein Viertelglas Riesling trinken wolltest, dann war das der Riesling-Kabinett und der nicht Kabinett war, das war dann eigentlich die Literflasche für den Schorle. Und dann einfach auf Kabinett zu verzichten, war schon so, ja, vielleicht ein bisschen ein Wagnis. Heute denkst du gar nicht mehr drüber nach, dann sind das die Gutsweine, Punkt, fertig. Ne? Das ist etabliert, das ist in den Köpfen drin. Aber damals zu dieser Umstellungsphase war das natürlich schon so, dass auch tatsächlich auch Kunden gesagt haben, nee, dann das kann ich nicht verkaufen, dann komme ich nicht mehr. Gibt's.
Ja. Ja, und wie hoch ist der Anteil dann der Lagenweine insgesamt?
In der Anzahl oder?
Ja, so mengenmäßig einfach. 10%
oder? Mengenmäßig sind es 10-12%.
Ja. Genau. Lass uns mal nochmal abschließend zu dem Projekt authentischer Wein kommen. Also wenn du hier in deinem Umfeld rund um die kleine Kalmit, du hast ja noch Weinberge an anderen Flecken, wenn du hier sagst, ich will einen Wein machen, den man mit allen Sinnen anspürt, riecht, schmeckt, fühlt, dass er hier in dieser Ecke der Pfalz groß geworden ist. Was musst du oder was solltest du dann im Prozess dafür tun, damit man das nachher auch sagen kann, das Projekt ist gelungen?
Ja gut, es fängt natürlich draußen schon mal an, dass die Rebe überhaupt einen Bezug zu dieser Region hat. Ne? Also ich bin der Überzeugung, natürlich, wir haben das vorhin ja auch schon gesagt, die Region prägt schon immer, nur es gibt halt immer Faktoren, das zu verwischen. Und ich bin ganz felsenfest der Überzeugung, dass jetzt eine Pflanze, die jetzt nicht wirklich mit dem Boden verwurzelt ist, und es ist tatsächlich so, wenn du Reben jetzt mit Mineraldünger quasi ernährst, ja, dass die nicht mit ihrem Standort verwurzelt ist. Das sieht man auch, das sehe ich jedes Mal, wenn ich eine Anlage aus dem konventionellen Betrieb jetzt pachte, übernehme und beginne, dort ökologisch zu wirtschaften und einfach mal das wegzulassen, was jetzt die Pflanze die letzten 10, 20 Jahre erfahren hat, dann ist die irritiert, die kollabiert erstmal. Also das sind immer Anlagen, die bei uns auch einen erhöhten Pflegeaufwand und Bedarf haben, wo man auch so ein bisschen mit erhöhter Achtsamkeit unterwegs sein muss, weil die ganzen Symbiosen, die im Boden stattfinden, und das gehört ja dazu, zu der Herkunft, zu dem Standort, zu dem Ort, wo sie steht, die funktionieren ja gar nicht mehr, die mussten ja gar nicht funktionieren. Also es ist Fakt, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass die Pflanzen ja tatsächlich mit ihrem Umfeld in Kontakt treten können. Ja, also gibt es über Bäume und das ist genauso bei Reben und ist da auch schon nachgewiesen, gibt es ja ganz klar das Wissen, dass wenn dieses System im Boden, dieses symbiotische System funktioniert mit Bakterien, mit Pilzen, mit den ganzen Kleinstlebewesen, dass es der Pflanze möglich ist, genau diesen Nährstoff sozusagen zu holen, den sie jetzt braucht. Ne? Aber das heißt, das funktioniert über Enzyme, das heißt, dass natürlich auch dann dieses Bodenleben so aktiv sein muss, dass es auf diese Enzyme reagiert. Ja, und ich meine, wenn eine Pflanze ihr ganzes Leben das gar nicht machen musste, beziehungsweise auch dieses Bodenleben im Grunde verschoben und beeinträchtigt wurde, dass einfach nicht das volle Spektrum dieser Bakterien vorhanden ist, und dann kann sie das nicht. Ja, und dann bin ich auch überzeugt davon, dass da mit Sicherheit auch Authentizität und Herkunft
verloren geht
ja. Und da nicht so mittransportiert werden kann.
Okay, ganz überzeugend, ein wichtiger Faktor. Das heißt, wenn die Pflanze am Tropf des chemischen Düngers hängt, dann ist genau das der Fall, was du beschrieben hast. Gilt das auch für die Bewässerung?
Nee, würde ich nicht sagen.
Würdest du nicht sagen?
Okay. Das würde ich nicht sagen. Natürlich ist das ein anderes Wasser, was jetzt vielleicht aus dem Brunnen kommt, wie das, was vom Himmel regnet. Aber trotzdem, wenn das Wasser ja auf einen vernünftig bewirtschafteten Boden kommt, dann macht es ja was genau mit diesem Boden. Und natürlich, wenn Wasser fehlt, ist es auch, dieses Mikroorganismensystem ist ja auch beeinträchtigt. Ne? Und natürlich gibt es da, kann man da auch den Bogen überspannen. Ne?
Ja.
Klar, wenn ich jetzt die Rebe an den Tropf hänge, sodass es nicht mehr nötig hat, tief zu wurzeln.
Ja.
Beziehungsweise wenn ich jetzt einfach die Bewässerung nutze, um hohe Erträge zu fahren, da geht natürlich auch Authentizität verloren, ganz
dann klar. Dann geht man wieder raus aus diesem.
Ja,
aus diesem
genau.
Also das kann ja durchaus für junge Anlagen, die ansonsten
in
manchen Jahren Probleme hätte, man kann sie ja wieder sozusagen vom Tropf wegnehmen,
ja, und
wenn
es
sie ein paar Jahre alt sind.
Ich meine, wir haben es jetzt wenig in der Pfalz, aber wenn man jetzt zum Beispiel in den Kastanienbusch reinguckt, dort ist das essentiell.
Ja.
Und der dort Qualität produziert,
kennen wir alle.
Die kennen wir alle und die machen das auch vernünftig. Mhm. Und da ist das auch eine Qualitätssteigerung und letztlich auch eine Authentizitätssteigerung, weil wenn das nur vertrocknet schmeckt, dann haben wir auch nichts drauf.
Was auch ja spannend ist, dass du vorhin von Mikroorganismen, von Enzymen, von Mikroben im weiteren Sinne gesprochen hast, Pilze, Bakterien, die im Weinberg sind. Und wenn dieses Leben, glaube ich, sehr, sehr lebendig und vielfältig ist, dann nimmt man das ja ein Stück weit, ist erstmal gut für das Wachstum, für den Reiberhythmus, aber man nimmt sicherlich auch ein Stück weit mit in den Keller und trägt dann vielleicht auch dazu bei, dass, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, dass sozusagen Spontangärungen sehr viel einfacher sind, weil da einfach Erlebnisvielfalt in der Umgebung herrscht.
Ja. Ja.
Würdest du
sagen? Das würde ich so unterschreiben.
Okay. Ja, fein, weil manche sich eben wundern, ne, und sagen, na, mit der Spontangärung, das klappt nicht so, man braucht doch Reinzuchthäfen. Ja, bestimmte Winzer brauchen eben Reinzuchthäfen und andere können sehr wohl.
Und Gärprobleme gibt es auch mit Reinzuchthäfen, ne? Also das ist ja auch nochmal so ein Thema. Also das ist ja jetzt nicht, dass das ein Allheilmittel ist, das ist aber auch nichts Böses, also weiß Gott.
Ich war gerade bei Nicola Libelli.
Ja.
Und der hat mir auch gesagt, ja, da gibt es Weinberge. Der Most von den Weinbergen, der gärt immer. Ob spontan oder so. Und der anderen, der macht, was er will. Der gärt eben nicht immer so einfach durch. Und das ist immer so, sagt er.
Ja, also
so gibt es eben Dinge, die man nicht einfach in den Griff kriegt.
Genau.
Ein bisschen Demut vor der Natur.
Gehört dazu.
Da ist vielleicht auch eine Intelligenz dahinter, die wir nicht verstehen.
Ja.
Okay, habe verstanden, was im Weinberg für dich wichtig ist, damit das Projekt authentischer Wein gelingt. Gibt es noch was im Weinberg, wo du sagst, das ist aus meiner Sicht für dieses Projekt wichtig?
Klar, Ertrag haben wir ja genannt. Ne? Mhm. Das ist natürlich auch essentiell. Ne?
Also darf nicht zu hoch sein?
Das sollte nicht zu hoch sein für sowas. Das muss man jetzt natürlich nicht auf die Spitze treiben.
Vielleicht auch nicht zu niedrig.
Ja, auch nicht zu niedrig, vielleicht auch das. Aber das gehört mit dazu. Standort angepasst eigentlich. Mhm. Ne? Also Standort angepasst und auch dem Jahrgang angepasst. Also das ist auch was, dass man jetzt wirklich auch das durchaus mal akzeptiert. Also wir arbeiten ja gern mit Zahlen und es müssen dann vielleicht beim Spitzenwein genau die 3000 Liter pro Hektar sein. Ne? Mhm. Aber ich frage mich jetzt halt, also erstens, man macht nie eine Punktlandung, auch wenn man versucht, nachträglich den Ertrag zu korrigieren, von dem ich nicht viel halte, aber trotzdem, das kriegt man so nicht hin. Man muss auch einfach mal akzeptieren, wenn du ein Jahr hast, wo natürlich ein etwas höherer Ertragsansatz dran ist, das dann auch etwas näher ist, beziehungsweise im umgekehrten Sinne, wenn das jetzt eine Basisanlage ist, wo ich eigentlich einen ganz guten Ertrag fahren möchte, mein Dranhängen kann ich Gott sei Dank noch keine Trauben, ne, aber dann ist es halt einfach auch mal so, dass es weniger ist. Mhm. Und das ist dann in dem Jahr auch, das ist auch so und das ist auch gut so. Ja. Das gehört dann auch zu diesem Jahrgangscharakter dazu. Genau,
Jahrgangstypizität gehört so im Grunde genommen als weiterer Element dazu. Da gehört ja auch der Faktor Traubenreife dazu. Ne? Mhm. Wenn die Trauben grün sind, da kann man nicht von einem authentischen Wein im Ergebnis, glaube ich, reden. Und wenn du es vielleicht übertrieben hast, überreife Trauben, dann kommst du vielleicht in anderer Hinsicht in falsches Fahrwasser.
Ja.
Also Traubenreife gehört letztlich...
Lesezeitpunkt,
genau. Ja.
Da einfach gucken, wie ist das reif? Also nicht nach dem Zucker gucken, sondern nach dem Geschmack gucken. Mhm. Und genau.
Mhm. Und wie geht es dann im Keller weiter? Wo kann man da was falsch machen? Wo kann man im Keller nochmal Authentizität verlieren?
Mit Übertechnisierung kann man schon Authentizität verlieren. Ne? Also ich meine, da geht ja jeder seiner Philosophie entsprechend natürlich ganz individuell um. Aber ich denke, ganz klar ist alles das, was in dieses natürliche Gefüge von diesem Wein eingreift, ist für mich ein Authentizitätsverlust. Ne? Es gibt vielleicht Dinge, die der eine sagt so, der andere sagt so, die gemacht werden müssen. Ja, keine Ahnung. Weil um vielleicht keine Ahnung, pH-wertmäßig, wenn man jetzt Säure zusetzen würde, um den pH-Wert abzusenken, sagen vielleicht manche, das muss gemacht werden, damit dieser Wein mikrobiologisch überhaupt stabil wird. Ich habe es bis jetzt auch in warmen Jahren noch nicht gebraucht.
Also auch 2018 nicht.
Auch 2018 nicht. Für mich sind das Sachen, die tatsächlich, das greift in das innere Gefüge ein und das verwischt für mich Authentizität.
Ja. Also genauso auch Schabtalisieren?
Auch das Schabtalisieren, was nicht heißt, dass wir es gar nicht machen. Ne? Das soll jetzt nicht mit dicken Zeigefinger sein. Das ist schon so, dass wenn wir Basisweine haben und du hast einen Jahrgang und du kämst da, also ich bin da schmerzfrei, also ich habe auch kein Problem, mal 10,5 aufs Etikett als Alkohol zu schreiben. Mhm. Aber man muss natürlich schon gucken, dass es dann am Ende auch irgendwie schmeckt. Ne? Mhm. Also muss dann jeder für sich entscheiden, was für ein Wein ist das und wie weit gehe ich da Richtung Authentizität, Richtung dieser Herkunft oder ist es halt einfach jetzt mein Basisprodukt und ich mache es dadurch in der Tat für dieses Qualitätssegment auch etwas besser.
Mhm. Ja? Bringt Reinzuchthefe einen Verlust?
Es überdeckt.
Mhm. Ja, deine, genau.
Meine Meinung
das ist dass nicht es alle überdeckt. So, aber ja. Im Grunde genommen ist das, ja.
Es kommt natürlich auch immer auf die Hefe wieder drauf an. Ne? Also es gibt Hefen, die unheimlich vordergründig sehr laut sind, wo du wirklich auch bei Jungweinproben schon sagen kannst, das müsste die Hefe gewesen sein. Mhm. Ne? Mit Sicherheit ist es auch im jungen Stadium der Weine deutlicher, wie wenn die Weine mal gereift sind. Mhm. Ja, dieser Einfluss, aber es ist ein Einfluss.
Es ist ein Einfluss,
und, es überdeckt was, ja.
Und da haben wir auch die Gärtemperatur, die letztlich auch, wenn man sehr, sehr kühl, sehr, sehr kalt vergärt, ist das ein Effekt. Meist Erhitzung sicherlich ist das umgekehrt auch ein großer Eingriff in das Gefüge, in das Innere. Wie ist es mit den Fässern? Edelstahl,
klar, Holz. Auch je mehr das Fass irgendwo dann abgibt, je lauter das ist. Also ein neues Barrique verwischt auch. Klar. Ne? Mhm. Also das ist dann ja aber wieder Betriebsphilosophie. Ne? Hat jetzt dieser Wein zum Beispiel von der Kalmit immer neues Holz? Ja? Ist es eine gewisse Betriebsphilosophie? Aber dieser ursprüngliche Charakter, dem wird etwas übergestülpt und der wird dadurch auch ein Stück weit kaschiert. Mhm. Natürlich schmeckt die Kalmit aus dem neuen Barrique auch wiederum anders wie jetzt zum Beispiel der Kastanienbusch. Logisch ist da, und wenn man das über die Jahre hinweg verkostet, ist es mit Sicherheit auch nachvollziehbar, was was ist. Aber
also Edelstahl wäre cleaner, oder?
Edelstahl wäre cleaner oder einfach gebrauchtes Holz. Gebrauchtes oder wir Holz. Haben noch einiges an Zementfässern, die, die neutral sind dann auch.
Also wenn ich dich jetzt fragen würde, dann würdest du tendenziell die neutraleren Hölzer, die neutraleren Behälter vorziehen?
Wenn es um die Herkunft geht, ja, würde ich, also für mich gebrauchtes Holz eigentlich nehmen, ja. Aber das ist eine Stilfrage, ja, eine Stilfrage dann auch wieder, ne? Auch das Holz, das Holz beeinflusst mit Sicherheit noch mal mehr wie natürlich ein Edelstahl oder ein Betontank.
Und es macht wahrscheinlich dann auch einen Unterschied, ob es ein Holz aus den, was weiß ich, Vogesen ist oder ob es Pfälzer Eich ist.
Genau.
Ja, daher könnte man ja auch sagen, okay, wir bewegen uns hier in einem regionalen Umfeld, das passt.
Ja. Aber da sind wir jetzt schon ganz tief in der Philosophie.
Ja, natürlich. Und, ne? Aber das spielt eine Rolle. Das spielt, deswegen sagst du ja auch zu Recht, der Autor ist hier der Winzer.
Ja.
Und der hat so viele Möglichkeiten, da zu drehen und seinen Einfluss geltend zu machen, dass der natürlich enorm bedeutsam ist. Und die alte französische Weisheit, der Boden ist alles, ich bin nur sein Diener, ja doch so nicht ganz richtig
ist. Nee, ganz richtig ist das nicht. Nee.
Es macht auch Sinn, hier zu die letzten 20 Jahre den Boden wieder stärker in den Fokus zu rücken, die Lage. Das ist schon ganz richtig. Aber jetzt haben wir so viele neue Erkenntnisse da, dass man jetzt auch wieder sich öffnen kann und kann sagen, Mensch, jetzt müssen wir mal genau gucken.
Ne? Ja.
Das ist vielleicht ja auch euer Projekt da.
Ja.
Sven, vielen Dank.
Sehr gerne.
Hab mich gefreut. Letzte Frage. Was trinken wir jetzt?
Was trinken wir jetzt? Wir sollten mal in den Keller gehen und gucken. Ne? Aber Riesling aus der Kalmit bietet sich immer an, würde ich sagen.
Ja, no? Machen wir.
Gut.
Danke.
Tschüss.
So, ihr Lieben, das war das Interview mit Sven Leiner, dem Ilbesheimer Biodynamiker und Naturwinzer, der all sein Engagement und seine Leidenschaft in die Weinberge rund um die kleine Kalmit steckt. Seine Liebe für die Arbeit an und in den Rebanlagen ist ganz sicher der zentrale Faktor für die große und immer noch steigende Güte seiner Weine. Dazu kommt seine Neugierde, sein Drang zum Ausprobieren und seine große Offenheit neuen Ideen und Optionen gegenüber. In diesem Amalgam ist Großes möglich und Spannung garantiert. Schon heute lege ich euch das Tasting mit ihm ans Herz, das ich in genau einer Woche hier im Podcast senden werde. Wer Lust hat, kann sich die beiden Weine, die ich in den Shownotes verlinke, von Sven zuschicken lassen und sie beim Anhören der Episode verkosten. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wenn dann am 2. Oktober die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Alles Gute bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.